Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um. Wir sind wieder da, beziehungsweise eigentlich bin heute nur ich wieder da, denn Nadja ist krank. In diesem Sinne hier ganz, ganz schnelle gute Besserung. Die hat nämlich tatsächlich so gar keine Stimme. Genau, deswegen zeichne ich heute allein auf. Ich hoffe, die Qualität der Aufnahme ist einigermaßen okay, denn ich bin nicht in unserem gewohnten Umfeld, sondern ich hocke wieder in meinem Schlafzimmer mit meinen einfach verglasten Fenstern. Das heißt, es könnte vielleicht der ein oder andere LKW hier zu hören sein. Wird sich aber ändern, denn ich kann euch verraten, bei uns steht ein Umzug an. Ja. So, und jetzt würde ich aber sagen, starten wir mal rein, denn es gibt diesmal wieder ganz viel Feedback und dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Ich fange einfach mal an, und zwar Piotrowski hat sich wieder gemeldet und hat geschrieben, er ist sehr gespannt auf die nächste Folge, also auf die heutige Folge. Und dann hat sich die liebe Stefanie gemeldet und dankt sehr für die letzte Folge über Reef Illusion 8 und hat nochmal darauf hingewiesen, dass es bei YouTube das Originalvideo der Landung gibt. Also, wenn euch das interessiert, schaut euch das tatsächlich gerne mal an. Ich fand das auch sehr spannend. Der nächste Kommentar ist von Sundown36. Findet unseren Podcast auch super und liest auch zwischendurch mal die Kommentare, die nicht so positiv sind. Wobei ich tatsächlich finde, dass diese Kommentare sehr wenig sind. Gott sei Dank. Schreibt uns aber auch, dass sie uns nicht nur zu Hause hört, sondern auch draußen auf dem Weg zu Terminen, beim Einkaufen, beim Kochen und so weiter. Und dann hat uns noch geschrieben, Theo Antal Nagy hört sehr gerne unseren Podcast. Und dann haben wir auch noch einen neuen Vorschlag für einen weiteren Fall bekommen. Der wird natürlich mit auf die Liste kommen. Und Sundenzweig hat geschrieben, dass wir bitte noch einmal sagen sollen, wenn es darum geht, dass wir uns Bewertung bei Spotify wünschen. Weil, wie gesagt, also ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute immer nur bewerten, wenn sie den Podcast schlecht finden. Und ich gebeten habe, dass wenn ihr uns toll findet, bewertet uns doch bitte mit 5 Sternen. Und dafür müsst ihr einfach auf die Hauptseite bei Spotify, also die Hauptseite des Podcasts bei Spotify, die 3 Punkte und dann könnt ihr uns bewerten. Ja, habe ich jetzt schon ein bisschen viel gequatscht. Und ich höre nicht auf, denn ich habe noch eine wichtige Frage. Und zwar steht bei uns bald die 50. Episode an. Ich kann das immer noch nicht glauben. Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Traum zu verwirklichen, einen eigenen Podcast zu haben. Und ihr tragt uns so weit, dass wir jetzt schon bei der 50. Episode sind. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, und zwar habt ihr Bock, dass wir zur 50. Folge keinen Fall thematisieren, sondern einfach mal Kuriositäten der Luftfahrt, also Kuriositäten, was Flugzeuge angeht, was Flughäfen angeht, sinnloses Wissen. Ob wir darüber eine Folge machen sollen und da vielleicht uns ein bisschen drüber unterhalten wollen, das würde mich mal interessieren. Oder ob ihr einen Fall haben möchtet, wie wir ihn alle 14 Tage machen. Genau, schreibt das gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns das gerne bei TikTok, Instagram, Facebook. Da würde ich mich sehr freuen und bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Aber jetzt kommen wir zur Wunschfolge der lieben Manu. Es geht nämlich heute um Saudia Flug 163. Es ist der 19. August 1980. Es geht um einen Flug von Karachi in Pakistan zum Flughafen Jeddah. Geplant mit einem Zwischenstopp in Riad. Hierbei handelt es sich aber um den Flughafen in Riad, den es heute nicht mehr gibt. Denn 3 Jahre nach dem heutigen Flug wurde der neue Flughafen eröffnet. Unabhängig aber von dem Vorfall, über den wir heute sprechen. Ihr habt also schon rausgehört, dass wir uns heute in Saudi-Arabien befinden. Ein Land im Mittleren Osten, genauer gesagt ein Wüstenstaat, der im Westen an das Rote Meer grenzt und im Osten an den Persischen Golf. Kommen wir jetzt aber langsam zu dem verhängnisvollen Dienstag im Jahr 1980. Geflogen wird mit einer Lockheed L-1011-200 TriStar, Registrierung Hotel Zulu-Alpha Hotel Kilo. In der damaligen Zeit war es das dritte Großraumflugzeug, das nach der Boeing 747 und der McDonnell Douglas an den Start ging. Der Prototyp flog am 16.11.1970 zum ersten Mal und nachdem er dann in die Produktion ging, erhielt Eastern Airlines das erste ihrer Art am 26. April 1972. Klassisch ausgestattet mit drei Triebwerken, eines unter jedem Flügel und das dritte auf dem Heck der Maschine. Das Modell von heute kommt aus der 200er Baureihe, die ab 1977 gebaut wurde. Das Flugzeug ist 54,17 Meter lang und hat eine Spannweite von 47,35 Meter. Von diesem 200er Modell wurden insgesamt 24 Stück gebaut, wovon zum Beispiel die erste am 28. Mai 77 an Saudia ausgeliefert wurde. Und damit sind wir dann auch schon bei der Airline des heutigen Tages angekommen. Saudia, früher auch Saudi Arabian Airlines genannt. Das Ganze ist eine staatliche Airline mit Sitz in Jeddah. Hauptdrehkreuze sind der King Abdulaziz International Airport in Jeddah, aber auch der King Khalid International Airport in Riad. In Deutschland werden die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Berlin und Düsseldorf angeflogen. Allerdings sind das nur vier der insgesamt 148 Ziele auf der ganzen Welt. Zumindest laut Stand September 2025. Und eins muss ich jetzt noch sagen. Ich persönlich finde den Fall wirklich heftig. Also, hier nochmal eine Triggerwarnung. Bitte, hört die Folge nicht, wenn ihr Angst habt oder wenn es was mit Feuer und Verbrennen und so. Skippt die Folge und dann würden wir uns in 14 Tagen wieder hören. Aber diesmal achtet bitte, bitte auf die Triggerwarnung. So. Aber jetzt starten wir dann mal richtig rein in den Fall. Der erste Teil des Fluges nach Riad verläuft ganz normal. Während der Zwischenlandung schauen wir jetzt mal in das Flugzeug. 10 Flugbegleiterinnen kümmern sich hier nun insgesamt um 287 Passagiere. 82 von ihnen sind seit Beginn des Fluges in Karachi an Bord. Die restlichen 205 sind gerade erst hier in Riad dazugestiegen. Im Cockpit bereitet sich die dreiköpfige Crew auf den zweiten Teil der Reise vor. Das Kommando hat Kapitän Mohamed Rowaita. Mit seinen 38 Jahren kommt er auf insgesamt 7674 Flugstunden. Doch im Cockpit der TriStar hat er bis jetzt nur 388 Stunden gesammelt. An seiner Seite der 26-jährige First Officer Sami Hassanain, 1615 Flugstunden insgesamt, 125 auf der Lockheed L-1011. Der dritte im Bunde, Bradley Curtis, 42 Jahre alt, auch er hat nicht wirklich viele Flugstunden auf dem heutigen Modell, denn es waren auch nur 157. Insgesamt kann er jedoch auf 650 Flugstunden zurückblicken. Es ist 21.08 Uhr Ortszeit, als Saudia 163 von der Landebahn abhebt. Nächstes Ziel, Jeddah. Doch zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand der insgesamt 301 Menschen an Bord, dass sie ihr Ziel nie erreichen werden. Der Steigflug beginnt ganz normal, wie bei den anderen Flügen auch. Doch dann, etwa 7 Minuten nach dem Start in Riad, ist im Cockpit plötzlich ein Alarm zu hören. Feueralarm im hinteren Frachtraum der Lockheed. Die Cockpitbesatzung versucht den Alarmton auszuschalten, während sie den Bordingenieur losschicken. Er soll schauen, ob es sich wirklich um einen Brand oder einen Fehlalarm handelt. Erst weitere 5 Minuten später, also um 21.20 Uhr Ortszeit, meldet sich First Officer Hassanain beim Riad Tower. Er teilt dem Lotsen mit, dass sie umkehren werden und zurück nach Riad fliegen. Erst auf die Nachfrage des Lotsen erwähnen sie das Feuer und dass die Feuerwehr alarmiert werden soll. warum das nicht gleich geschieht oder warum sie nicht gleich das Ganze ein bisschen dramatischer in Anführungsstrichen rüberbringen. Keine Ahnung, kann ich euch tatsächlich nicht erklären. Egal. Der Lotse erteilt ihnen die Freigabe zum Umkehren und es wird Zeit, denn der Rauch in der Kabine breitet sich aus. Die ersten Passagiere im hinteren Teil bekommen kaum noch Luft. 21.25 Uhr. Die Crew will die Maschine verlangsamen, doch irgendetwas stimmt mit dem Schubhebel von Triebwerk 2 nicht. Es scheint zu klemmen. 4 Minuten später, also um 21.29 Uhr, entscheidet sich die Crew, das Triebwerk ganz abzuschalten. Denn mittlerweile befinden sie sich im Endanflug. Und dann, um 21.36 Uhr, also 21 Minuten nach dem ersten Feueralarm im Cockpit, setzt die Lockheed L-1011 TriStar von Saudia endlich auf der Landebahn am King Khalid International Airport in Riyadh auf. Doch sie kommen nicht zum Stehen und rollen weiter bis zum Ende der Landebahn, wo sie in einen Taxiway abbogen und endlich stoppten. Allerdings ist die Flughafenfeuerwehr davon ausgegangen, dass sie direkt auf der Landebahn stoppen. Dort hatten sie sich nämlich auch positioniert und müssen dem Flugzeug jetzt erstmal wieder hinterherfahren. Während dem Rollen der Maschine fragt der First Officer von Saudia 163 den Lotsen, ob dieser eventuell Flammen sehen könnte. Doch weder er noch die Feuerwehr können welche erkennen. Egal, die Crew von Saudia 163 teilt dem Tower mit, dass sie die verbleibenden 2 Triebwerke abschalten und mit der Evakuierung beginnen werden. Und hier müsst ihr wissen, egal wie groß ein Flugzeug heutzutage auch ist, ob es eine kleine Maschine ist oder ob es ein A380 oder eine 747 ist, alle müssen innerhalb von 90 Sekunden evakuiert sein. Und mittlerweile sehen auch die Einsatzkräfte Flammen im Passagierraum. Sie lodern im Inneren der Kabine, doch die Triebwerke laufen noch immer. Der Grund, warum die Rettungskräfte immer noch Abstand halten müssen. Erst weitere 4 Minuten später, um 21.42 Uhr, fahren die Triebwerke herunter und die Feuerwehr kann mit dem Löschen beginnen. Währenddessen versucht der Lotse immer und immer wieder Kontakt zu den Piloten aufzunehmen. Doch niemand reagiert. Eine Evakuierung beginnt nie. Die Türen bleiben verschlossen. Und zwar so lange, bis das Bodenpersonal es schafft, die Türen von außen zu öffnen. Die Maschine brannte völlig aus. Niemand der 301 Menschen an Bord schaffte es, den Flammen zu entkommen. Am nächsten Morgen nach Sonnenaufgang konnte man das vollständige Ausmaß der Katastrophe erkennen. Der gesamte obere Teil des Flugzeugs war komplett zerstört. Doch wie konnte es so weit kommen? Warum brannte es überhaupt? Und warum wurden die Passagiere nicht wie von der Crew gemeldet evakuiert? Das herauszufinden ist jetzt Aufgabe der GACA, also der General Authority of Civil Aviation, der Behörde für Flugunfalluntersuchung in Saudi-Arabien. Aber auch die NTSB und Lockheed selbst schickten Ermittler in den Nahen Osten. Und ich möchte jetzt noch einmal auf diese Triggerwarnung hinweisen, weil es wird wirklich heftig jetzt gleich. Denn anhand der Leichenverteilung in dem ausgebrannten Flugzeugwrack zeigt sich, dass die Passagiere in den vorderen Teil geflüchtet sind und sich dort in der Nähe der Türen befunden haben. Aber wie konnte es sein, dass die Türen nicht geöffnet wurden? Also, vielleicht waren es die Rauchgase, man weiß es nicht, aber diese Vorstellung finde ich so schlimm. Grausam, wirklich. Doch bevor die Ermittler der Frage weiter auf den Grund gehen, versuchen sie jetzt erstmal die Frage zu klären, warum es überhaupt brannte. In den Trümmern werden Feuerlöscher gefunden. Anscheinend versuchten die Flugbegleiterinnen, das Inferno einzudämmen. Ich meine, es ist halt überhaupt schwer, da jetzt irgendwas zu finden, weil es war alles komplett weggebrannt. Ihr könnt, wenn ihr den Flugnamen, also Saudia 163, googelt, könnt ihr euch die Bilder angucken. Es war einfach oben nichts mehr da. Das Dach und die Wände waren einfach nicht mehr vorhanden. Die Sitze bestanden nur noch aus Metall, denn die Bezüge waren auch komplett verbrannt. Und doch machen die Ermittler dann einen interessanten Fund im hinteren Teil. Denn hier befindet sich ein großes Loch im Boden. Der Beweis, dass sich hier das Feuer in die Passagierkabine gefressen hat. Genau dort, wo sich der Laderaum befindet. Und so kommen sie zu ihrer ersten Theorie. Denn in der Decke bzw. einem hohen Schacht zwischen Frachtraum und Passagierkabine verlaufen die Steuerkabel in der L1011, aber eben auch die Treibstoffleitung. Gab es hier also ein Leck oder eventuell einen Kurzschluss? Der Grund, warum jetzt die Reste an Kabeln aus dem Wrack entfernt werden, also Elektroleitung, Hydraulik und Treibstoffleitung. In einem Labor werden sie genau unter die Lupe genommen. Doch es gibt keinen Hinweis auf Defekte in diesen Leitungen. Und anscheinend hatten sie auch keine brennbare Fracht geladen. Nächste Idee der Ermittler, eine Bombe. Doch auch hierfür lassen sich keinerlei Beweise finden. Deshalb schauen sich die ermittelnden Beamten nun andere Brände an, die in Frachträumen begannen. Etwa durch Streichhölzer zum Beispiel. Aber keine Sorge, heutzutage geht es nicht mehr so einfach, Streichhölzer zu entzünden. Aber, und das wusste ich auch nicht, früher haben Streichhölzer schon zu brennen begonnen, wenn man mit etwas Hartem auf die Verpackung geschlagen hat. Also hätte ich tatsächlich auch nicht vermutet, weil heutzutage entzünden sie sich ja nur noch, wenn man über diese spezielle Fläche reibt. Und das war aber eben früher wohl anders. Nach einem Test sind die Beamten sich sicher, dass dies die wahrscheinlichste Ursache ist. Hundertprozentig beweisen lässt sich das aber nicht. Denn wenn das so war, ist halt eben alles verbrannt. Es gibt aber noch eine zweite Theorie, denn in den Trümmern wurden auch zwei Butangaskocher gefunden, wo sich daneben ein Feuerlöscher befunden haben soll. Und deshalb geht wohl also diese Theorie rund, dass ein Passagier während des Fluges einen Butangaskocher genutzt hat, um damit Wasser zu kochen. Aber auch hier findet keiner der Ermittler irgendwelche Beweise dafür, dass das stimmt. Deswegen haben die Ermittler diese Theorie völlig ausgeschlossen. Ich wollte sie euch aber mitteilen, weil ich sie eben während der Recherche gelesen und gefunden habe. Genau, deswegen habe ich die mit reingenommen. Außerdem spricht das ja auch dagegen. Ich meine, der Brand hat im Frachtraum begonnen. Das ist ja auch anhand des Lochs im Boden zu erkennen. So, und da man nun also davon ausgeht, dass das Feuer im Frachtraum wahrscheinlich eben durch Streichhölzer ausgelöst wurde, bleibt die Frage offen, warum und vor allem, wie es sich so weit ausbreiten konnte. Denn eigentlich gibt es in diesem hinteren Frachtraum eine Brandunterdrückungsanlage. Dieser Frachtraum ist nämlich, anders als zum Beispiel der vordere Frachtraum in der L1011, denn im vorderen werden nur Frachtcontainer geladen, der hintere ist dagegen für loses Gepäck und Tiere ausgelegt. Bedeutet, dass hier immer der gleiche Druck herrscht wie auch in der Kabine. Und es gibt Belüftungs- und Entlüftungsventile, damit die Luft ständig zirkuliert. Die Brandunterdrückungsanlage sorgt dann dafür, dass eben diese Ventile sofort geschlossen werden. Eigentlich logisch, denn wenn kein Sauerstoff mehr reinkommt, wird das Feuer auch nicht weiter angefüttert. Aber auch das wird natürlich getestet und die Rauchmelder scheinen funktioniert zu haben. Ich meine, es ging ja auch ein Feueralarm im Cockpit an. Vielleicht zeigen die Baupläne, warum es nicht funktioniert hat. Und tatsächlich, denn die Zertifizierung galt für kleinere Frachträume. Denn beim Ursprungsmodell der L1011 waren die Frachträume auch kleiner. Doch beim Aus- und Umbau, um mehr Fracht transportieren zu können, wurden die Feuerlöschanlagen nicht angepasst. Der ganze Frachtraum war also 6 Kubikmeter größer als früher, dementsprechend auch mit mehr Sauerstoff gefüllt. Und genau jetzt haben sie die Ursache gefunden, warum das Feuer eben nicht gelöscht wurde. Bei Tests brauchte das Feuer nur 3 Minuten, um sich durch die feuerfeste Verkleidung zu fressen und dann in die Wände und die Decke überzugreifen. Dieses Rätsel ist also schon mal gelöst. Doch warum stoppten die Piloten das Flugzeug nicht direkt auf der Landebahn? Und vor allem, warum kam es nie zu einer Evakuierung? Zeit, den Lotsen zu befragen. Er berichtet davon, dass die Piloten ruhig klangen. Und weiter erzählt er, dass sie ihm noch berichteten, die Triebwerke abzuschalten und zu evakuieren. Weitere Tests zeigten, also gerade Tests der Bremsen, dass sie ohne Probleme direkt hätten halten können. Niemand kann sich erklären, warum die Piloten bis zum Ende fuhren, abbogen und sich dann auch noch 3 Minuten Zeit ließen, um die Triebwerke abzuschalten. Eine Theorie wäre, dass wenn sie auf der Landebahn gehalten hätten, wäre der gesamte Flughafen geschlossen worden, weil dann geht halt einfach nichts mehr. Aber ob das jetzt besser ist, dann ein Stück weiter zu fahren, also blockiert ist ja trotzdem blockiert, auch wenn es nicht direkt die Landebahn ist. Aber die Ermittler schauen sich deshalb jetzt die Aufnahmen des Stimmrekorders an. Vielleicht kann das ganze Licht ins Dunkle bringen. Es ist zu hören, dass ein Rauchmelder anschlägt. Der Bordingenieur meldet dies sofort an die Piloten und auch als kurz danach der zweite anspringt. Doch der Kapitän klingt skeptisch, als wunderte er sich, wie dort überhaupt Rauch sein kann. Denn anstatt direkt umzukehren, lässt er den First Officer in den Checklisten für abnormale Verfahren nachsehen. Richtig wäre aber die Notfallchecklisten. Weiter ist auf den Aufnahmen zu hören, wie Bordingenieur Bradley Curtis fragt, ob er mal nachsehen soll. Beim Verlassen des Cockpits betont er noch, dass sie im Fall der Fälle umkehren sollten. Und da habe ich mich ja gleich gefragt, also warum die nicht direkt umgekehrt sind. Ich meine, denn so eine Feuermeldung an dem Bord eines Flugzeugs ist ja jetzt auch nicht so gut. Jedenfalls kommt Curtis zurück und bestätigt den Rauch. Doch immer noch klingt der Kapitän skeptisch, dreht dann aber trotzdem um und eben erst jetzt, 5 Minuten nach dem ersten Alarm, melden sie das Ganze dem Riad Tower. Allerdings, und das muss man nochmal ganz deutlich sagen, haben sie nie einen Notfall gemeldet. In der ganzen Zeit nicht. Warum? Weiß keiner. Anscheinend aber hielt der Kapitän es nicht für nötig. Und damals widersprach man dem Kapitän eben auch noch nicht. Womit wir wieder beim Crew Resource Management wären. Ist heute ein ganz anderes. Aber damals war das eben so, dass Kapitäne, die großen, mächtigen waren und egal, ob man First Officer war oder Bordingenieur, man hat diesen Menschen einfach nicht widersprochen. Und das zeigt sich auch im Verlauf der weiteren Aufnahmen. Während des Endanflugs ist auf den Aufnahmen zu hören, wie eine Flugbegleiterin das Cockpit betritt und fragt, ob das Flugzeug evakuiert werden soll. Und was macht der Kapitän? Er ignoriert sie. Einmal, zweimal, dreimal. Insgesamt fragt sie 7-mal die gleiche Frage, bis schlussendlich der Bordingenieur ihre Frage mit einem Ja beantwortet. Und ja, ihr habt richtig gehört, sie hat 7-mal gefragt und es hat ihr niemand geantwortet. Es finde ich so krass. Also, ich meine, sie wäre ja die Person, oder die dann irgendwie die anderen Flugbegleiterinnen so positioniert, dass sie eben schnellstmöglich evakuieren können. Und dann fragt sie schon und sie wird einfach ignoriert? Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Und auch Curtis, also der Bordingenieur, spielt das Ganze runter. Er geht zwar noch einmal schauen, berichtet dann aber, es sei nur wenig Rauch und es wäre alles kein Problem. Man hört immer auf den Aufnahmen, no problem, no problem. Und er erzählt auch der Flugbegleiterin nochmal, also die müssten nicht die Brace-Position einnehmen und es wäre alles kein Problem. Dann kommt die Meldung von Triebwerk 2 und wieder äußert er nur, kein Problem. Das Problem ist, jetzt endet die Aufnahme des Stimmrekorders. Anscheinend hat sich das Feuer nun auch durch diese Kabel gefressen. Den Ermittlern bleibt also jetzt nichts mehr anderes übrig, als sich die Akten und Ausbildungsstände der 3 Personen im Cockpit anzusehen. Und dabei zeigt sich das ganze Ausmaß. Denn auch wenn wir immer das Gefühl haben, es kann nicht schlimmer werden, Es kann schlimmer werden. In den Akten ist viel vermerkt. Beim Kapitän heißt es zum Beispiel, er lernt langsam und braucht zusätzliches Training. Weiter wird beschrieben, dass er unentschlossen handeln würde. Und das passt ja zu dem, was ich euch eben erzählt habe. Das Problem ist, dass so etwas nicht nur in den Akten des Kapitäns stand, denn auch die Akten der beiden anderen sahen nicht viel besser aus. Der First Officer zum Beispiel wurde von der Pilotenausbildung wegen mangelhafter Leistung ausgeschlossen. Allerdings aufgrund einer Maßnahme des Gremiums wieder eingestellt. Bedeutet so viel oder einfacher ausgedrückt, er hatte Kontakte zu Personen aus der Firma und nutzte diese, also Vitamin B quasi, und bekam dann anscheinend seine Lizenz. Der dritte war der Bordingenieur. Er wurde von Saudia eingestellt, um eigentlich die Pilotenausbildung zu machen. Die Tests dafür konnte er aber nicht bestehen und wurde deshalb 4 Jahre später wieder entlassen. Gegen diese Entlassung legte er Berufung ein und bat darum, als Flugingenieur arbeiten zu dürfen. Sogar die Ausbildung dafür finanzierte er selbst. Und so saß er nur ein halbes Jahr nach seiner eigentlichen Entlassung wieder im Cockpit. Und ich schwöre euch, jedes Mal, wenn ich die Skripte recherchiere und schreibe, denke ich mir, es kann nicht schlimmer kommen. Und zack, kommt der nächste Fall und es ist schlimmer. Diese drei hätten niemals gemeinsam fliegen dürfen und auch nicht mit jemand anders. Also eigentlich hätten die nie fliegen dürfen. Hundertprozentig konnte also nie geklärt werden, warum nicht evakuiert wurde. Aber sie schreiben dem Kapitän auf jeden Fall definitiv eine Mitschuld zu. Ja, und ich fand den Fall tatsächlich wirklich Horror diesmal. Und bin jetzt dann aber auch am Ende angekommen. Und beende die Folge. Wie immer, egal wie hart sie ist, am Ende werden noch die Outtakes kommen. Einfach um einen nicht mit so einem ganz schlechten Gefühl zu hinterlassen. Schreibt mir gerne, was ihr von der Folge haltet. Und ja, würde dann sagen, ne? Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss! Zehn Flugbegleiterinnen kümmern sich hier nun insgesamt um 87 Passagiere. 82 von ihnen, das ergibt gar keinen Sinn. Also um 21.20 Uhr Ortszeit meldet sich First Officer Sasa. Egal. Der Lotse teilt ihnen die Freigabe mit, umzukehren. Er teilt ihnen die Freigabe mit? Jetzt ist aber der Wurm drin. Während der Fahrt von Saudia 163 fragt der First Officer. Nächste Idee der Mittler, eine Bombe. Mittler? Ermittler heißt es doch. Bedeutet, dass sich hier immer der gleiche Druck herrscht. Das ist auch kein Satz.